Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Der Sprachwissenschaftler und Weltredakteur Matthias Heine. Guten Morgen, Matthias. Grüße dich.
Guten Morgen.
Ein sehr, sehr brisantes Thema. Das ist die Diskussion der neuen Zeit. Welche Wörter darf ich eigentlich im Moment noch benutzen? Und wer legt das alles fest? Matthias, wie ist der aktuelle Stand? Du hast dich damit beschäftigt, zwei Bücher auch darüber geschrieben im Duden Verlag. Verbrannte Wörter, kaputte Wörter. Darf ich Indianer noch sagen?
Ja, auf jeden Fall. Das Wort hat in Deutschland einen weitaus schlechteren Ruf als in Amerika, weil dort gilt es zwar bei den amerikanischen Ureinwohnern, wie wir heute eher korrekt zu sagen pflegen, als altmodisch und auch nicht als zutreffend, weil es im Englischen auch nicht diese Unterscheidung zwischen Indianern und Indern gibt. Die heißen beide Indien und sie sind ja keine Inder. Aber dort hat es nicht annähernd die Fallhöhe, diese Wörter, die wir mittlerweile gar nicht mehr aussprechen, wie das N-Wort oder das Z-Wort haben, wird von denen gar nicht so empfunden. Und deswegen wird um dieses Wort in Deutschland oft ein bisschen zu viel Getue gemacht.
Wer legt das eigentlich fest, was man noch sagen darf oder nicht?
Naja, es gibt zunächst mal das durchaus berechtigte Anliegen von betroffenen Gruppen, die mit solchen Ausdrücken bezeichnet werden, zu sagen, so möchten wir nicht mehr genannt werden. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Das hat schon angefangen, als unverheiratete Frauen in den 70er Jahren gesagt haben, wir wollen nicht mehr Fräulein genannt werden.
Oh ja.
Das ist eigentlich völlig korrekt und wir haben uns auch alle daran gewöhnt, bestimmte Wörter nicht mehr zu gebrauchen. Das N-Wort, Z-Wort, wobei letzteres schon wieder so ein bisschen ein Wort ist, ich persönlich damit eher romantische Vorstellungen verbinde, aber die Leute wollen nicht mehr so genannt werden und dann hat man das zu akzeptieren. Es geht ja mittlerweile auch eher darum, ob man das in alten Büchern, in historischen Texten überhaupt noch stehen lassen kann, ohne dass die Leute gleich in Ohnmacht fallen oder toxisch traumatisiert werden oder wie diese ganze Begrifflichkeit, die im Zusammenhang damit entsteht. Das Problem ist, dass das oft mit so einem autoritären Anspruch geschieht, dass die Leute sagen, jetzt müsst ihr aber sofort aufhören damit, sonst seid ihr alle Rassisten, wer das weiterhin sagt. Und das andere Problem ist, dass es eine totale Inflation gegeben hat von Wörtern, die man nicht mehr sagen soll. Ich sage mal so Schwarzfahrer, wo dann plötzlich nie jemand von uns an schwarze Menschen gedacht hat und plötzlich irgendwelche kleine, winzigste aktivistische Gruppen, die auch keineswegs für die Mehrzahl aller Menschen, schwarzen Menschen in Deutschland sprechen, das problematisiert haben. Das sind so die beiden Seiten der Medaille.
Dieses Schwarzfahren, das finde ich interessant. Also das sage ich ganz oft.
Ja, wir alle. Und wenn wir uns auch nicht so schnell abgewöhnen. Ja. Aber es ist natürlich in amtlichen Leitfäden und in der Begrifflichkeit von Verkehrsunternehmen ist es vor ein paar Jahren mal irgendwie gestrichen worden. So ähnlich wie auf eine ganz andere Seite, wie die Lufthansa irgendwann aufgehört hat, ihre Passagiere mit Damen und Herren anzureden, weil non-binäre Menschen da nicht eingeschlossen sind. Und das sind so diese Empfindlichkeiten, die es gibt und die teilweise aber auch eher Empfindlichkeiten sind, die man befürchtet auf Sprecherseite und auf Seite von großen Unternehmen, die Angst haben, Shitstorm zu kriegen, auf der Seite von Behörden, wo es dann auch so Gleichstellungsbeauftragte, Gleichstellungsreferate gibt, die Behördentexte, rechtliche Texte durchforsten auf diskriminierende Begriffe und das wiederum auch deren Daseinsberechtigung ist, was dann oft dazu führt, dass mittlerweile, während ich dieses Buch geschrieben habe, in jeder Woche fast ein neues Wort dazu kam, das jetzt wieder problematisiert wurde, weil das auch so ein Lieblingsthema linker Politik in den letzten 20, 30 Jahren geworden ist. Dieses Diskriminierung, diskriminierende Wörter, diskriminierende Sprache, weil die Linke sich nach 1989, als ihr das klassische kommunistische Thema Klasse, Arbeiter scheinbar abhanden gekommen zu sein schien, sich als Internationale der Diskriminierten neu erfunden hat. Und weil Diskriminierungen heute auch oft gefühlt sind und dann kann jeder eben sagen, ich fühle mich diskriminiert, das eröffnet natürlich ein sehr weites Feld.
Ja, also das spüren, glaube ich, alle, dass das ja zugenommen hat, diese Diskussionen und man fast ein bisschen gehemmt ist, überhaupt noch was zu sagen. Zum Beispiel Behinderter. Was ist damit?
Naja, das ist eben mittlerweile, wird es von den Betroffenen, von Teilen der Betroffenen problematisiert. Die möchten dann eher Menschen mit Behinderungen, wenn überhaupt, genannt werden, weil Behinderte sie so quasi ihre ganze Person darüber definiert. Aber es liegt auch an dem Begriff behindert. Sie sagen, sie sind nicht behindert, sondern das ist die Gesellschaft, die uns behindert. Das sagen dann besonders radikale Aktivisten. Das Interessante daran ist, dass dieser Begriff mittlerweile ersetzt wird durch einen älteren Begriff, der ursprünglich auch als diskriminierend galt.
Ach.
Also der Vater eines Freundes von mir hat sich dafür eingesetzt, dass der Behindertensportverband der DDR, der damals noch Versehrtensportverband hieß, in Behindertensportverband umbenannt wurde, weil er versagte versehrt, so seine Worte, er war Rollstuhlfahrer, versehrt klingt nach Kriegsgrüppel, so will ich nicht genannt werden. Der wurde dann auch umbenannt. Mittlerweile ist versehrt aber wieder das neue korrekte Wort, weil behindert als, wie gesagt, als unkorrekt gilt, liest man jetzt immer häufiger versehrt. Also es wurde zum Beispiel auch, mir wurde berichtet, dass beim Eurovision Song Contest seien irgendwie Behinderte aufgetreten und der Moderator hätte sie ganz aktuell korrekt als Versehrte bezeichnet. Ich habe es selber nicht gehört, aber es scheint zu stimmen. Er war damit jedenfalls ganz top aktuell. Das zeigt aber, dass diese Wörter ganz oft, dass denen das nicht dauerhaft eingeschrieben ist, dass sie diskriminierend sind, sondern dass sich das auch wieder ändern kann. Es ist nicht so, dass die unverbrüchlich mit dieser echten oder vermeintlichen diskriminierenden Botschaft verbunden sind, sondern dass es auch eine Frage des Gebrauchs und des jeweils sich wandelnden Zeitempfindens ist.
Es ist ja auch so, wie man aufgewachsen ist. Ja, ich bin ja auch nicht mal so ganz so jung und ich merke zum Beispiel manchmal, dass ich auch so, das ist ja abartig, sage. Das ist auch eigentlich ein No-Go, ne?
Ja, ich sage das auch manchmal. Es ist aber richtig, dass es ein Wort ist, das natürlich so aus dem diskriminierenden Sprachsatz für Homosexuelle, Päderasten kommt, auch so ein bisschen den Nazi-Geruch hat. Abartig war auch in der NS-Sprache, aber war damals aber generell speziell für Homosexuelle und speziell dann auch noch für Pädophile im Gebrauch. Andererseits ist es so leergespült, sage ich immer, dass wir das ja gar nicht mehr damit verbinden. Und es ist jetzt nicht so, es gibt viele Begriffe, die wir heute benutzen, die aus dem NS-Wortschatz stammen, noch viel harmlosere, wie Betreuen zum Beispiel. Das ist wirklich in der Nazi-Zeit erst aufgekommen. Oder auch Eintopf oder Entrümpeln. Alles Wörter, die in der Nazi-Zeit aufgekommen sind. Aber wenn wir heute ein Problem mit den neuen Rechten haben und es wieder mehr Nazis gibt, dann liegt das nicht daran, weil wir so oft Betreuen, Entrümpeln, Eintopf oder abartig gesagt haben oder asozial, auch ein Wort. Ich meine, es war eine Kategorie im KZ. Man konnte ins KZ eingewiesen werden, weil man asozial galt. Trotzdem sagen das meine Töchter auch alle, das ist ja total asozial von dem, wie der sich benimmt oder so. Oder ich glaube nicht, dass das jetzt zum Erstarken des neuen Faschismus beigetragen hat. Aber es ist gut, das zu wissen.
Ja,
ich finde es immer erstmal auch interessant und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man da besonders vorsichtig sein möchte, ob man das Wort weiterhin gebrauchen möchte. Mir geht es in meinen Büchern erstmal darum, die Leute darüber aufzuklären. Und ich finde es auch erstmal einfach interessant. Also den Eintopf zum Beispiel, das fand ich wirklich total interessant.
Und benutzt du das Wort jetzt noch? Dafür gibt es ja gar kein anderes. Also Eintopfkochen.
Naja, ich habe gesagt, also selbst niemand denkt bei Eintopf mehr an Hitler.
Nee.
Und es ist ja auch nicht so ein Kernwort aus dem NS-Wortschatz. Also es ist ein relativ harmloser Nebenbegriff gewesen. Es ist jetzt nicht wie Untermensch oder solche fürchterlichen Ausdrücke wie Entjuden oder sowas, die ganz klar mit der NS-Ideologie verbunden sind. Eintopf kam einfach auf, weil die Nazis Anfang der 30er die sogenannten Eintopfsonntage eingeführt haben. Da sollte man dann eben statt einen Sonntagbraten zu braten, ein Eintopfgericht kochen und das gesparte Geld dem Winterhilfswerk spenden, einer Hilfsorganisation der NS. Und das hat sich dann durchgesetzt. Das ist auch in den zeitgenössischen Quellen ganz klar, wird das auch als ein neues Wort angesprochen. Eintopf. Also vorher hatte man vielleicht Eintopfgericht, aber dieses Wort Eintopf in dieser Kürze kam dann erst auf.
Das ist auch immer wieder so ein Thema. Wenn wir sagen schwarz, dann ist es ist ja okay. Aber wenn ich farbig sage, dann ist schlimm. Was ist jetzt genau richtig?
Naja, im Moment ist ja absurderweise eigentlich der hyperkorrekte Ausdruck Person of Color, abgekürzt P, groß, klein O, klein C. Das ist auch ein bisschen weiter erweitert noch als der Begriff schwarz. Also da sind dann auch so Leute mit aus dem Süden, nordafrikanisch-Mittelmeerraum, können sich da auch noch einbeziehen. Aber ja, schlimm, ich weiß nicht, ob es schlimm ist, aber es wird eben nicht mehr gewünscht. Also es gibt auch Leute, die ganz aggressiv sagen, entsprechende Aktivisten, ich bin doch nicht farbig. würde ich sagen, ein großer Teil der Leute, die man unter dem Begriff schwarz, der noch akzeptabel ist, zusammenfasst, sind auch nicht schwarz. Das sind eigentlich nur wenige Westafrikaner, wo die Leute besonders dunkel sind. Aber gerade die amerikanischen Schwarzen sind oft durch Jahrhunderte lang, die sie da schon leben und möglicherweise auch weiße Vorfahren haben, irgendwann mal, die haben ja nicht immer untereinander geheiratet, sind die ja in der Regel oft sehr, sehr hellhäutig. Die sind auch nicht schwarz, genauso wenig, wie sie farbig sind. Das Interessante ist eben, an diesem Beispiel lässt sich eben ganz gut auch zeigen, wie die Begriffe sich auch ändern. In Amerika zum Beispiel hat man in den letzten 150 Jahren haben sich die Begriffe ständig geändert. Es gab dann eben die beiden N-Wörter, das ganz besonders schlimme N-Wort, das nennen sie jetzt nicht hier, weil du sonst einen Shitstorm kriegst. Ne? Wir wissen alle, was man, und das nicht ganz so schlimme N-Wort. Dann gab es eben colored, farbig. Dann gab es Afro-American, dann Black. Auch teilweise gleichzeitig und jetzt eben Person of Color. Aber all diese Umbenennungen, 150 Jahre lang, haben nichts am Rassismus geändert. Den gibt es immer nach wie vor. Also das zeigt auch, dass Sprache ein bisschen überschätzt wird und gleichzeitig, dass es auch Wandlungen gibt. Also was das N-Wort betrifft, also das nicht ganz so schlimme N-Wort, ist es eben so, dass ich noch in den 20er Jahren, wie E.B. Du Bois, ein amerikanischer Soziologe, der heute als Begründer der Critical Race Theory gilt, also ein schwarzer Aktivist im Grunde genommen, bevor es das Wort gab, hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Wort in der New York Times und in amerikanischen Medien groß geschrieben wird. Das hat man vorher klein geschrieben. Und ethnische und Nationalitätenbezeichnungen werden ja im Englischen groß geschrieben. Und er wollte, dass das Wort damit quasi wie also gleichgesetzt wird. Der hat das auch als Eigenbezeichnung benutzt. Ich habe seine Autobiografie mal gelesen. Das ist alles kein Argument dafür, heute dieses Wort noch aktiv zu gebrauchen. Ist aber vielleicht ein Argument für einen etwas entspannteren Umgang mit diesem Wort in historischen Quellen und in literarischen Texten. Andere Zeiten haben es anders gesehen, wie E.B. Du Bois höchst selbst hat es nicht als rassistisch empfunden. Wir sollten da auch nicht päpstlicher sein als der Papst.
Was sagst du? POC, People of Color?
Ich sage schwarz,
Okay.
am ehesten. Ja, also POC ist ein Wort, das sprechen Leute vielleicht,
Ja, es
das
ist so.
schreiben Leute vielleicht, aber das ist ein bisschen, ja, in der Sprache ist das schon ziemlich heftig. Also manchmal sage ich aber auch Person of Color, also wenn ich mich so, auch nicht so ganz sicher bin,
Ja.
was jetzt überhaupt, also wenn es jemand einfach ist, der eine Hautfarbe hat, wo man merkt, okay, der ist jetzt kein blonder, blauäugiger Skandinavier, aber ich kann ihn nicht genau einordnen. Dann sagen, benutze ich das vielleicht auch, um allein schon um nichts falsch zu machen.
Ja, also mit Fingerspitzengefühl, die
Das ist sowieso
Wortwahl.
immer gut.
Ja.
Da bin ich auch bei allem, was ich jetzt gerade gegen Sprachverbote, gegen den autoritären Ton sage, Fingerspitzengefühl, über die eigene Sprache nachdenken, genaue Wortwahl ist etwas, was ich aber grundsätzlich ja eigentlich gut finde. Mir geht nur dieser autoritäre Vorschriftenton auf den
Genau.
Wecker und diese Betroffenheitskonstruktion. Also auch Betroffene haben nicht das Recht, 200 Millionen Deutschsprechern vorzuschreiben, wie sie zu reden haben und jetzt sofort und autoritär das festzulegen. Die können dafür werben, dass man das Wort nicht mehr benutzt, so, aber man kann nicht sagen, ich bin betroffen und deswegen habe ich das zu entscheiden für euch alle.
Gilt das auch fürs Gendern aus deiner Sicht?
Ja, natürlich. Aber da ist ja eh eine Frage, wer da betroffen ist. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Stimmt, ja. Müssen wir noch mal ein neues Interview machen?
Naja,
Ja.
aber es ist eben, es ist wissenschaftlich umstritten, ob es überhaupt was bringt, ob es wirklich die Männersprache Deutsch, wie der Begriff aus den 70er Jahren, da gibt es ja schon die feministische Linguistik, gibt es ja schon sehr lange, ob das überhaupt alles stimmt. Es gibt die Verwechslung zwischen grammatischem Geschlecht und natürlichem Sex, wie man im Englischen sagen würde, Sexus. Es gibt da einiges. Es gibt psychologische Tests, wo man Menschen angeblich, wenn man das generische Maskulinum benutzt, vor allen Dingen Männer vorstellen, die total umstritten sind, also wirklich geradezu lächerlich unseriös. Es gibt da, also da gibt es, das ist ein sehr weites Feld, ja,
Ja,
genau. Da
absolut.
gibt es eben die Rechtschreibregeln und die Unlesbarkeit solcher Texte, die wirklich konsequent durchgegendert sind. Ich kann nur immer als Beispiel nennen, ein Freund von mir ist Kinderbuchautor, mit dem hat eine Frankfurter Universität ein Interview mal geführt und der ist nun noch deutlich entspannter in diesen Dingen als ich. Und dann haben sie ihn hinterher gefragt, dürfen wir das gendern nachträglich? Hat er gesagt, von mir aus machen Sie. Und dann hat er das Manuskript zugeschickt bekommen und da hatten sich 4 Instanzen, hatten tagelang über den korrekten Gendergebrauch, also das konnte man anhand der Kommentare nachvollziehen, gebeugt. Also es war wirklich, als wäre da so eine päpstliche Enzyklia verabschiedet worden. So genau war das formuliert worden. Und am Ende kam ein Text raus, der sich ganz furchtbar bürokratisch las. Ein lebendiges Interview, ein schönes Interview, das er geführt hat, das war kaputt. Quasi unlesbar geworden.
Ja. Also machen tun das ja definitiv nur die Unis. Ne? Aus meiner Sicht die armen Studierenden und die Schüler, die geben sich Mühe, müssen sie aber nicht, sind aber da diesbezüglich beeinflusst, habe ich den Eindruck. Ja, und sonst noch so ein paar Medien, ne?
Ja, die öffentlich-rechtlichen Medien, die haben sich ja auch dafür entschieden. Mittlerweile rudert der WDR schon wieder zurück, weil sie auch in Berlin zum Beispiel auch der Tagesspiegel, der gedruckte Tagesspiegel, ich weiß nicht, ob es für die online auch gilt, hat sich vom Gendern verabschiedet, weil die Leser sich beschwert haben. Und im WDR war es genauso. Die haben eine Umfrage gemacht und haben ein vernichtendes Ergebnis bekommen, das eher noch schlechter ausfiel. Also pro Gendern oder schlechter Kontra-Gendern-Zahl hatte eher noch zugenommen gegenüber vor ein paar Jahren. Was wohl auch damit zu tun hat, glaube ich, dass es immer präsenter wird, auch so in der Werbesprache, im öffentlichen Gerede. Und die Leute dann eigentlich noch viel deutlicher empfinden, zu welchen Komplikationen und Absurditäten es führt. Also vor 10 Jahren, als doch kaum jemand so geredet hat, hat man gesagt, ja gut, von mir aus, ich übrigens war da auch noch entspannter, sollen sie es doch machen, schadet ja nichts. Und mittlerweile kriegt man dann eben in Texten so Wörter wie BürgerInnenmeister statt oder BürgerInnensteig zu lesen und sowas. Und wenn man das dann in so einem Text 20 Mal hat, wird einem plötzlich in seiner ganzen Geballtheit klar, zu welchen Absurditäten das führt. Und das führt dann eben auch dazu, glaube ich, dass mittlerweile fast noch mehr Leute es ablehnen als vor ein paar Jahren.
Ich persönlich fühle mich zum Beispiel diskriminiert, auf ein Innen begrenzt zu werden. Also für mich fühlt sich das total, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist wirklich heftig.
Das ist historisch auch genauso interessant. Es gibt in Berlin einen Gedenkstein für Luise Schröder, der ersten weiblichen Bürgermeister Berlins. Und die hat sich auch so genannt. Die hat sich Bürgermeister Berlins genannt. So steht es noch in ihrer Todesanzeige, weil sie auch, das ging vielen Frauen in dieser Zeit so, genauso wie in Frankreich, wo die Leute mit Madame le Directeur oder Madame le Président angeredet werden. Sie wollten eben damit ausmachen, ich bin nicht nur Bürgermeisterin, ich bin nicht nur Repräsentantin dieser weiblichen Gruppe, sondern ich stehe für das Amt, Mann und Frau. Und das Interessante ist übrigens, dass der Gedenkstein für Luise Schröder auf dem Luise-Schröder-Platz, der wurde vor ein paar Jahren dann neu graviert und da stand eben drauf Bürgermeister von Berlin und mittlerweile steht Bürgermeisterin von Berlin. Man hat es nicht mehr ausgehalten. Es musste irgendein Bezirksamt, musste das ändern, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Und dabei ist es eigentlich so, dass es, wie gesagt, A, sie hat es gesagt und B, der Stein war damit natürlich auch ein interessantes historisches Denkmal, das gezeigt hat, die Leute haben früher anders geredet. Jetzt ist er eben gar nicht mehr so interessant. Wie er vorher war, eigentlich viel interessanter.
Berlin ist aber auch besonders heftig, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Also aber richtig ausgerastet sind die Menschen ja. Ich glaube, das war, weiß nicht wann das war, als die Tagesschau das Wort Mutter ersetzt hat durch gebärende Person.
Ich weiß nicht, ob das die Tagesschau, aber es war jedenfalls. Ja, es kann auch sein, dass sie nur darüber berichtet haben, aber egal.
Ja, kann sein.
Es war auf jeden Fall so, dass im angelsächsischen Raum vor allen Dingen und mittlerweile, das dringt dann auch ins Deutsche, also im englischsprachigen Raum, da das in Kliniken passierte, eben um non-binäre Menschen nicht auszuschließen, also Leute, die einen Uterus und eine Vulva haben, aber vielleicht sich nicht als Frau definieren und trotzdem Kinder kriegen. Und in der Tat ist das dann durch gebärende Personen ersetzt worden und das war natürlich ein großes Thema, ne? Das Wort Frau ja auch total umstritten ist, also mittlerweile. Also wer ist eine Frau? Ne? Das ist ja auch durch diese Non-Binarität herausgefordert, sage ich mal vorsichtig. Es gibt ja eben Feministinnen, die es als Anmaßung empfinden, wenn ältere Feministinnen vor allen Dingen noch klassische, wenn mittlerweile Leute, die biologisch als Männer geboren sind, nach Hormonbehandlung und mit entsprechender Kleidung sagen, ich bin jetzt aber eine Frau. Das finden ja auch nicht alle Frauen, also als Frauen bzw. Mädchen geborenen Frauen gut. Und entsprechend gehört dieser Begriff natürlich auch mittlerweile zu den umstrittenen Begriffen.
Bei Weihnachten gab es auch eine Diskussion. Ne? Letztes Jahr haben ja auch einige Kitas und Schulen so Adventsfeiern und Adventskränze verbannt, Weihnachtslieder.
Ja, naja, man nennt die Weihnachtsmärkte. Es gibt immer wieder so Veranstaltungen, wo dann Weihnachtsmarkt plötzlich nicht mehr auftaucht, wo Wintermarkt die Rede ist. Und vor ein paar Jahren hatte die EU eine Richtlinie, die dann doch nicht verabschiedet wurde, vorbereitet, wonach man seinem Gegenüber nicht mehr frohe Weihnachten wünschen sollte, weil es könnte ja auch ein Atheist, ein Muslim oder sonst irgendwas sein. Also klar, wenn ich, was weiß ich, mit meinen türkischen Bekannten unterwegs bin, wünsche ich denen vielleicht auch nicht frohe Weihnachten. Dafür brauche ich auch gar nicht unbedingt eine EU-Richtlinie. Andererseits muss ich sagen, mein Dönermann wünscht mir frohe Weihnachten, wenn ich am Heiligabend mir dann noch einen Döner holen würde. Oder einen Tag vorher, Heiligabend wäre ja wirklich trostlos, wenn man da noch zum Döner gehen müsste. Der wünscht mir frohe Weihnachten, obwohl er Muslim ist. Und auf der Weihnachtsfeier im Fußballverein meiner Töchter waren diejenigen, die dicksten Weihnachtsgeschenk brachten, waren auch irgendwie die türkischen Väter. Und die hatten auch kein Problem damit, dass das ganze Weihnachtsfeier hieß. Da ist auch eine Überempfindlichkeit und Übervorsicht häufig im Spiel, also die vielleicht nicht angemessen ist.
Aber Sprache entwickelt sich doch vor allen Dingen durch den Sprachgebrauch, so wie, ja, wir reden. Es kann ja auch wirklich dann nicht sein, dass dann jemand kommt von oben und sagt, jetzt dürft ihr das und das nicht mehr machen, oder?
Naja, es ist ja auch schon so. Also ich meine, das ist ja einer der Gründe, weshalb sich so viele Leute darüber aufregen, sowohl über diese Inflation diskriminierender Begriffe als auch über Gendervorschriften ist ja, dass einem das von der Obrigkeit im weitesten Sinne als von Behörden, von, sagen wir mal, staatsnahen Sendern oder staatsfinanzierten Sendern oder zumindest für die der Staat das Geld einzieht, von Politikern zumindest aufgezwängt wird und dass man bedrängt wird damit mit Formularen, die gegendert sind, mit Behördentexten, mit Schildern. Und es gibt natürlich diese Leitfäden, die erlassen werden und die sich dann auch immer auf die, natürlich dann irgendwann indirekt auf die private Sprache abfärben, weil wir uns alle Sorgen machen, man könnte irgendwas Falsches sagen, was zu einem Shitstorm führt. Und das ist aber kein Sprachwandel. Sprachwandel ist, wenn wir uns alle irgendwann, ohne dass es uns der Staat sagen muss und vorschreiben muss, entschließen, bestimmte Wörter nicht mehr zu gebrauchen und dann irgendwann wir merken, das sagen jetzt nur noch ganz alte Leute. So ist es ja lange bevor diese großen Sprachvorschriften aufkamen, mit dem sogenannten N-Wort passiert. Das sagt ja seit 30 Jahren keiner mehr. Mindestens so ungefähr, würde ich mal vermuten, nach meiner eigenen Lebenserinnerung. Aber es gibt noch ein paar ganz ältere Menschen, die das noch gelegentlich gebrauchen.
Uschiglas zum Beispiel neulich, ne? Das ist ja ausgerutscht.
Ja, die schöne Geschichte, die ich immer, da muss ich es jetzt einmal mal sagen, weil es ist ein Zitat, die ein Bekannter von mir berichtete, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, mit der Bahn unterwegs, und auf dem Bahnhof ging ein schwarzer Bundeswehrsoldat vorbei und eine wirklich sehr alte Dame sagte, ach, dass jetzt schon Neger in der Wehrmacht sind, und alle guckten natürlich indigniert, der Typ selber wahrscheinlich auch, das konnte er mir nicht berichten, wie der reagiert hat, aber ehrlich gesagt, die Frau war um die 90, es lohnt sich vielleicht auch nicht, so ein ganz großes Fass aufzumachen, das erledigt sich von selbst irgendwann. Und das ist dann Sprachwandel, wenn sehr viele Leute sich einfach freiwillig und aufgrund ihrer eigenen Sensibilität entscheiden, bestimmte Wörter nicht mehr zu benutzen, weil man die vielleicht auch nicht wirklich braucht und weil es nette Alternativen gibt.
Das ist dieser natürliche Weg. Wunderbar, ja. Deine beiden Bücher, Verbrannte Wörter, Kaputte Wörter, sind beide im Duden Verlag erschienen. Ist denn quasi der Deutsche Rechtschreibrat und der Duden, sind die quasi die offiziellen Stellen, die festlegen, das wird jetzt so oder so gemacht?
Ja, vor allem der Rechtschreibrat. Mhm. Der Duden hat lange diese Stellung gehabt. Die ist aber durch die Rechtschreibreform 1996, 98 ist das Privileg ihm entzogen worden. Also er hatte quasi da eine Lücke geschlossen. Und seitdem legt der Rechtschreibrat, also der Rat für deutsche Rechtschreibung, legt der die Rechtschreibregeln fest und passt sie auch an, wenn sie angepasst werden müssen. Und das wird dann per Gesetzesbeschluss, wenn die irgendwas geändert haben, von der Kultusministerkonferenz quasi gesetzesmächtig verabschiedet. Der Duden ist nur das bekannteste und quasi auch so das einzige existierende und berühmteste seit 150 Jahren existierende Rechtschreibwörterbuch. Aber er ist nicht die Instanz, die das amtlich festlegt. Mhm.
Aber der Rechtschreibrat, um das nochmal klar zu sagen, hat sich bisher noch nicht für das Gendern ausgesprochen, ne?
Im Gegenteil. Also die haben es zwar in ihrer letzten Sitzung erwähnt, dass es jetzt diese Zeichen gibt und dass man sich zu denen verhalten müsse, aber sie haben in vielerlei Hinsicht davor gewarnt, weil sie große grammatische Folgeprobleme nach sich ziehen würden, weil sie die Übersetzbarkeit von Texten, vor allem auch unter anderem auch die und automatische Übersetzbarkeit von Texten beeinflussen, weil sie die Zugangsschwellen zu Texten für Menschen, die vielleicht nicht ganz so gut lesen und schreiben können, erhöhen. Stichwort: Texte werden komplizierter dadurch. Das waren alles gute Argumente, die in der letzten Sitzung des Rechtschreibrats erwähnt wurden und mit denen sie gesagt haben, wir warnen davor.
Eine Frage habe ich noch. Früher haben wir, wenn wir jemanden angeredet haben, sie und du großgeschrieben oder ihnen. Das ist ja nach neuer Regel nicht mehr so. Ich mache das aber trotzdem noch. Ist das okay oder?
Ich würde es schon allein machen, um die Wörter zu unterscheiden. Also beim Sie ist es ja auch in Sätzen, wenn man es schreibt, oft nicht ganz klar. Was ist denn jetzt gemeint? Sie Plural oder Sie die Anrede? Und schon deshalb würde ich das immer groß schreiben. Und ich schreibe auch weiterhin Ihr und Du groß. Ich bin sogar so ein alter pedantischer Knacker, dass ich in meinen WhatsApp-Nachrichten, die ich an meine Töchter schreibe, die ich diktiere, oft nachträglich noch Du und Ihr.
Ach, das ist auch so.
Die Mühe mache ich mir manchmal. Auch nicht immer, wenn es schnell geht. Ja. Aber mache ich mir, weil ich das einfach schöner und höflicher finde. Ich setze auch noch zwischen zwei mit unverbundener Hauptsätze ein Komma. Ich setze vor einem erweiterten Infinitiv mit zu noch ein Komma. Das sind alles Dinge, die nach der neuen Rechtschreibung nicht nötig sind und die sicher auch nicht essentiell für die Sprache sind. Aber ich habe es so gelernt und finde es besser. Und es hilft mir manchmal auch, wenn ich sie lese, werden die Texte dadurch auch übersichtlicher. Mhm. Und deswegen mache ich das noch.
Ja, dadurch entlarvt man natürlich auch ungefähr so ein bisschen sein Alter. Ne? Wir sind ja damals in eine Disco gegangen, ne? Wir beide.
Ja, genau. Das ist natürlich ein Ausdruck, den heute niemand mehr benutzt. Das Ende der Disco und das Aufkommen des Clubs. Habe ich noch erlebt. Ich habe ja auch ein Buch über historische Jugendsprache geschrieben, also 500 Jahre deutsche Jugendsprache und über Wandel von Jugendsprachen. Und da geht es natürlich auch um dieses Thema, wie Begriffe aus der Mode kommen und dass in der Jugendsprache aber andererseits auch Begriffe sich relativ lange halten. Also das Wort krass zum Beispiel, das habe ich das erste Mal ungefähr 1993 gehört. Das kommt in der damaligen Techno-Szene auf. Mhm. Und cool und geil sind, wissen wir beide, Begriffe, die schon in den 80ern aufgekommen sind. Die Jugendsprache wird immer als so schnelllebig dargestellt, aber es gibt so einen bestimmten Kernbestand, der relativ langlebig ist. Genauso wie Dufte mindestens 70 Jahre lang ein jugendsprachliches Wort war, bis es dann irgendwann so in den 70ern aus der Mode kam und heute so der Inbegriff des veralteten Jugendworts ist. Jeder kennt es noch und weiß, dass es mal Jugendsprache war, aber es benutzt natürlich kein Jugendlicher mehr.
Gott, Sprachwissenschaft kann so interessant sein. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Ich habe eine Frage noch. Haben wir vorhin schon kurz angesprochen, dass jetzt Bücher auch umgeschrieben werden, wegen bestimmter Wörter. Was hältst du davon?
Nicht so viel. Also vor allem nicht, wenn es Erwachsenenliteratur ist. Oder wenn es um historische Quellen geht, also in einem Buch über das Deutsche Kaiserreich hat zum Beispiel eine Historikerin, die ich eigentlich schätze, in einem Kolonialtext, also Kolonialpropaganda, den sie da zitierte, hat sie dann das N-Wort tatsächlich mit N-Sternchen geschrieben. Da stand es eben ungebrochen und ich denke, das kann man in historischer Fachliteratur Leuten zumuten, dass die Leute früher anders geredet haben. Genauso kann man den Leuten zumuten, zu kapieren, dass in Wolfgang Köppens Roman Tauben im Gras das N-Wort auftaucht und geschrieben wird. Das ist eigentlich ein zutiefst antirassistisches Buch. Der so bezeichnete Mann ist die einzige sympathische Figur im Buch und der ist von lauter Rassisten umgeben, die ihn so nennen. Und das kann man Leuten auch zumuten. Und wenn man das als Lehrer den Kindern nicht erklären kann, warum dass Leute früher anders geredet haben, dann hat man auch seinen Beruf verfehlt. Ein bisschen anders ist es bei Jugendbüchern. Jim Knopf, ja, finde ich auch nicht gut, dass das jetzt da gestrichen wurde und auch viele andere Begriffe, Indianer und sonst was umgeschrieben wurde. Andererseits muss der Verlag sich auch ein bisschen an den Bedürfnissen von ängstlichen jungen Eltern orientieren, sonst könnte er das Buch irgendwann gar nicht mehr verkaufen. Und in Jugendbüchern ist immer irgendwas geändert worden. Also bei Madita von Astrid Lindgren zum Beispiel ist für den deutschen Markt gleich alles, was auf den Ersten Weltkrieg sich bezieht, rausgestrichen worden. Das Buch spielt eigentlich vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs. Das wird gelegentlich mal erwähnt, dass da unten im Süden der Erste Weltkrieg tobt. Das ist, als das Buch in den 60er Jahren übersetzt wurde, rausgestrichen worden. Also bei Jugend- und Kinderbüchern hat man immer angepasst. Nur hat man sich früher an den Bedürfnissen der Kinder orientiert und heute orientiert man sich an den Bedürfnissen überängstlicher Eltern eher, wie bei Jim Knopf. Und das ist eigentlich das Ärgerliche daran. Wenn schon, dann sollte man sich an den Bedürfnissen von Kindern orientieren.
Du bist ein Germanist und Sprachwissenschaftler voller Leidenschaft. Deine Lieblingsbücher in deutscher Sprache? Goethe, Schiller oder?
Ja, natürlich, aber ich bin vor allen Dingen großer Thomas Mann-Fan. Also für mich Zauberberg, Buddenbrooks und Dr. Faustus habe ich jeweils schon dreimal gelesen in meinem Leben. Und ich habe auch, gut, den Werther habe ich auch schon dreimal gelesen und die Wahlverwandtschaften, das ist eigentlich mein Lieblingsbuch von Goethe. Also wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es, den ich mit auf die einsame Insel nehme, dann wäre es Thomas Mann.
Hast du ein Zitat, was du von ihm sehr gut findest?
Naja, Thomas Mann hat ja immer so lange Sätze geschrieben.
Ja, stimmt.
Ich kann Gedichte auswendig von anderen. Ich kann von Heinrich Heine, Der Tod, das ist die kühle Nacht, auswendig. Und selbst Barocklyrik, Hoffmannswaldau, Vergänglichkeit der Schönheit. Aber ein Thomas-Mann-Satz ist ja oft länger als ein Gedicht von Heinrich Heine. Die kann man sich nicht ganz so gut auswendig, kann man sich nicht so gut auswendig merken.
Ein anderes, was du sehr, sehr liebst?
Von Theodor Fontane. Da gibt es in Effi Briest diese Stelle, die zitiere ich immer gerne, weil ich Fatalist bin. Und da gibt es eine Stelle, wo der von Effi Briest betrogene Ehemann erfährt, dass sie ihn betrogen hat. Und dann sagt sinngemäß, ich kriege es nicht exakt wortgleich zusammen, sagt ein Freund zu ihm, ausharren in der Bresche, da wo Gott einen hingestellt hat. Das sei eigentlich das, worum es im Leben geht. Und das gefällt mir sehr gut. Also das ist so ein bisschen eine sehr protestantische, auch leicht düstere Sicht auf die Welt. Aber die gefällt mir eigentlich ganz gut, weil sie der Aufgeregtheit und diesem ganzen positivistischen, ich muss mein Leben optimieren und ich muss was Besseres finden, der Gegenwart entgegengesetzt ist. Und das gefällt mir sehr gut. Dieses Ausharren in der Bresche, dort, wo Gott einen hingestellt hat. Auch in jeder Beziehung total altmodisch, sowohl die militärische Metapher, Ausharren in der Bresche, als auch dieses, da wo Gott einen hingestellt hat. Sehr altmodisch, aber sehr schön.
Wunderbar. Ach Matthias, ich wünsche dir ganz viel Freude weiterhin, ja, bei deinen Büchern auch, ja, bei deinen Tätigkeiten bei der Welt. Was hast du als Neues in Planung, ein neues Buch?
Ja, diese Woche ist gerade ein neues Buch rausgekommen über Bildungswortschatz. Also so Wörter, die man benutzt, um Bildung zu signalisieren, aber auch um vielleicht einen anderen Zugang zur Welt zu finden. So von abundant über Narrativ, Disruption bis hin zu Cerberus. Also so Bildungswortschatz, also Wörter, die aus dem Griechischen, Lateinischen in unsere Sprache gekommen sind und die man im wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Zusammenhängen und in gehobener Bildungssprache benutzt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil man sich da auch viel mit Thomas Mann und Goethe beschäftigen.
Also ein schönes Werk für alle Lehrer.
Ja, mit Sicherheit. Und für alle Leute, die Freude an Bildung, an der deutschen Sprache haben, war insgesamt erfreulicher, das zu schreiben, als diese kaputte Wörter, weil man sich eben, wie gesagt, plötzlich mit großer Literatur beschäftigen durfte oder mit klugen Denkern wie Luhmann, Adorno und was weiß ich was. Und bei diesem kaputte Wörter war es dann eben sehr häufig die Pressemitteilung des antirassistischen Arbeitskreis Erkenschwick-Ost, dessen Anliegen ja ehrenwert ist, aber das war nicht so schön wie Thomas Mann.
Also von Herzen alles Liebe. Tausend Dank, ja, Matthias Heine.
Danke.